Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich muss sagen, ich finde das richtig gruselig. Menschen, die uns, unseren Staat, unsere Verfassung schützen sollen, fallen durch Rassismus auf, durch offenbar rechte Gesinnung. Bei der Berliner Polizei ist ein weiterer Polizeichat aufgeflogen und in NRW sollen jetzt ausgerechnet Verfassungsschützer islamfeindliche und fremdenfeindliche Inhalte in Netzwerken geteilt haben. Verfassungsschützer, die unter anderem die rechtsextreme Szene beobachten sollen. ARD-Terror- und Sicherheitsexperte Michael Götschenberg erwartet, das war lange nicht alles.
Ich gehe fest davon aus, dass wir es in der nächsten Zeit noch mit sehr vielen solcher Probleme zu tun haben werden. In der kommenden Woche wird das Lagebild Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden vorgestellt. Und man muss sicherlich befürchten, dass es noch eine ganze Menge solcher Gruppen gibt, von denen wir noch nichts wissen.
Wir sprechen über die aktuellen Fälle und fragen, was tun Polizei und Verfassungsschutz, um Bewerber innen vorher zu checken. Außerdem ein Thema: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vor dem Untersuchungsausschuss zum PKW-Mautdesaster. Und dann brauchen wir vielleicht ein bisschen Entspannung. Palmen, Strand, Meer. Oder kriegen wir die gar nicht? Auf jeden Fall sind ja die weltweiten Reisewarnungen aufgehoben worden, die es wegen Corona gab. Wie sieht es denn jetzt aus? Wo kann man hin in den Urlaub? Das alles klären wir auch im Update-Podcast am 1. Oktober 2020 mit Paulus Müller. Hi!
Deutschlandfunk Nova.
Es hört einfach nicht auf. Zack, haben wir wieder zwei neue Fälle. Rechtsextremismusvorwürfe bei der Polizei oder bei anderen Sicherheitsbehörden haben wir in den letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen. Zum Beispiel über rechte Chatgruppen von Polizisten in Essen. Davor schon der Verdacht auf rechtsextreme Netzwerke bei der Polizei in Hessen. Heute sind wieder zwei Fälle dazugekommen. Ann Sandmeier aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Von wo gibt's denn Neuigkeiten?
Ja, es gibt zwei Orte. Fangen wir mal an in Berlin. Das ist ein Fall, der stark an diese rechten Chatgruppen von Polizisten in NRW erinnert. Das war ja vor gut zwei Wochen bekannt geworden. Auch in Berlin soll so eine ähnliche Chatgruppe gegeben haben. Das hat das ARD-Magazin Monitor rausgefunden. Darin waren demnach mindestens 25 Polizisten aus einer Dienstgruppe und zum Monitor. Der Chat, der war voll mit rassistischen Inhalten. Besonders krass, auch ein Vorgesetzter, der soll darüber Bescheid gewusst haben und seine Kollegen aber nur angewiesen haben, nichts strafrechtlich Relevantes da reinzuschreiben.
Woher haben denn die Kolleginnen und Kollegen von Monitor diese Infos?
Denen liegen die Protokolle dieser Chats vor. Und zwar, weil Polizisten oder Polizistinnen aus Berlin der Redaktion das Material anonym zugespielt haben. Und das liest sich schon echt heftig. Da werden Muslime zum Beispiel mit Affen verglichen und als fanatische Primatenkultur bezeichnet.
Das also Berlin. Welcher ist der zweite Fall, der heute bekannt geworden ist?
Ja, da stehen jetzt vier Mitarbeitende des Verfassungsschutzes im Fokus und zwar in Nordrhein-Westfalen. Das hat das Innenministerium von NRW heute Morgen der Rheinischen Post bestätigt. Drei von den vier, die arbeiten demnach für das Observationsteam des Verfassungsschutzes und ihr Job war es unter anderem auch, Rechtsextremisten zu beobachten. Und die vierte Person, die soll in der Verwaltung, in der Polizeiabteilung des Innenministeriums gearbeitet haben.
Ist ja besonders brisant. Und wenn dann offenbar der Job war, Rechtsextremisten zu beobachten, was wird denn den Menschen vorgeworfen?
Die sollen in Chats und auch in sozialen Netzwerken aufgefallen sein. Dort sollen die Videos rumgeschickt haben, die fremdenfeindlich waren oder islamfeindlich. Und eine Person, nämlich die, die in der Polizeiabteilung angestellt war, die soll auch auf Facebook Kontakte in die rechtsextremistische Szene gehabt haben.
Nur sind die Fälle bekannt geworden. Was sind denn die Konsequenzen, die es aus diesen Fällen gibt?
Also die direkten sind die, dass in Berlin, da hat die Polizei eine Erklärung abgegeben. Die sagen, es wurden Ermittlungen aufgenommen, ein Strafverfahren eingeleitet gegen die Beschuldigten. Und außerdem steht in der Erklärung, dass alle Beamtinnen und Beamten bei der Polizei einen Eid auf die Verfassung geschworen haben und dass die Mehrheit die Werte unserer Demokratie auch lebe. Und wer das nicht tut, der müsse mit allen rechtlichen Möglichkeiten rechnen bis hin zur Entlassung. In NRW hat das Innenministerium der Rheinischen Post gesagt, dass das Team im Verfassungsschutz aufgelöst wurde und dass das Führungspersonal ausgewechselt wurde. Außerdem gibt es auch dort disziplinarrechtliche und personalrechtliche Maßnahmen gegen die Beschuldigten.
Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder darüber diskutiert, ob das vielleicht, ein Problem ist, was tiefer liegt in der Polizei. Und da haben dann Politikerinnen und Politiker gesagt, nee, und auch vielleicht Polizeigewerkschaftler. Ist diese Diskussion um Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden jetzt nochmal weiter aufgefacht?
Ja, die nimmt jetzt wieder Fahrt auf. Sebastian Fiedler, der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, der hat heute Morgen gesagt, dass er eine externe Stelle fordert, an die sich Beamtinnen und Beamten wenden können, wenn ihnen irgendwo im Job rechtsextreme Tendenzen auffallen. Und die Opposition und auch die SPD, die fordern gemeinsam nochmal beziehungsweise weiter, dass es eine wissenschaftliche Studie geben muss, die das Thema Rechtsextremismus und Rassismus in den Sicherheitsbehörden untersucht. Bundesinnenminister Horst Seehofer, der ist ja bis jetzt gegen eine solche Studie und will sie nicht in Auftrag geben. Heute bei der Haushaltsdebatte im Bundestag hat er zwar nicht direkt was zu diesen neuen Fällen gesagt, hat aber nochmal die Linie der Bundesregierung unterstrichen.
Wir klären auf, wir vertuschen nichts, wir verfolgen rigoros und wir richten uns nach dem Prinzip Null Toleranz für Rechtsextremisten, ganz gleich auf welcher Ebene und in welcher Berufsgruppe.
Ja, nächste Woche will Seehofer einen Lagebericht vorstellen zum Thema Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden. Und was da drin steht, das weiß man bisher aber noch nicht.
Bei der Berliner Polizei und beim Verfassungsschutz in NRW sind heute neue Verdachtsfälle von Rechtsextremismus aufgetaucht. An Sandmeier war das mit den Einzelheiten. Und gleich fragen wir, wie kann es überhaupt passieren, dass Menschen mit rechter Gesinnung einen Job bei Polizei oder Verfassungsschutz kriegen? Hier im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nach den rechtsextremen Chats bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen auch noch Fälle beim Verfassungsschutz in NRW und bei der Polizei in Berlin, haben wir gerade gehört hier im Update. Wir haben uns gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass Menschen, die offenbar rechtsextreme Gesinnungen haben, bei Sicherheitsbehörden wie dem Verfassungsschutz landen und da wiederum auch noch für die Beobachtung von Rechtsextremen zuständig sind. Sprechen wir jetzt drüber mit dem ARD-Experten für Terrorismus und Sicherheit, Michael Götschenberg. Michael, fangen wir doch mal mit der Polizei an. Bevor da jemand neu eingestellt wird, gibt es ja bestimmte Prüfungen. Wird da auch sowas wie die politische Gesinnung oder auch die Vergangenheit abgefragt?
Ja, natürlich. Es wird natürlich überprüft, was haben die Leute für eine Einstellung. Da geht es aber vor allem natürlich um die Frage, stehen die auf dem Boden des Grundgesetzes, also auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und sind deswegen für den Polizeidienst geeignet oder nicht. Natürlich wird nach Vorstrafen und solchen Geschichten geguckt, aber insgesamt kann man natürlich auch keine Gesinnungsprüfung durchführen und viele Bewerber werden sicherlich auch gut darin sein, ihre wahre Einstellung möglicherweise eben auch zu verbergen.
Ja, und da kommt man dann nicht hinter, weil man denen nicht hinter die Stirn gucken kann. Wenn wir jetzt uns den Verfassungsschutz angucken, ne, da ist das Ganze ja nochmal sensibler, weil der Verfassungsschutz ja dafür zuständig ist, Extremisten aller Art zu beobachten. Wie sieht es da aus? Werden die Leute, die sich da bewerben, die dabei sein wollen, noch strenger beobachtet als zum Beispiel bei der Polizei?
Also die werden strenger überprüft, das ist richtig. Die brauchen alle die Sicherheitsüberprüfung 3, also die höchste Sicherheitsüberprüfung, die man überhaupt durchführen kann. Und da gehören dann eben auch tiefere Prüfungen als in den anderen Fällen dazu. Es werden zum Beispiel auch Social-Media-Aktivitäten dann gecheckt, was früher nicht der Fall war. Da kann man heute ja schon eine ganze Menge erkennen. Also was posten Leute, was geben die über sich preis, teilen die möglicherweise extremistische Inhalte und daraus kann man dann natürlich auch wieder Rückschlüsse ziehen.
Wie kann es aber dann trotzdem sein, dass sowas passiert wie jetzt offenbar in Nordrhein-Westfalen, dass da Menschen, die dafür eingesetzt sind, Rechtsextreme zu beobachten, selber solche Tendenzen oder zumindest islamfeindliche Tendenzen und so zeigen?
Ja, grundsätzlich muss man natürlich davon ausgehen, dass die Leute, als sie sich beworben haben, möglicherweise diese Einstellung noch nicht gehabt haben oder sie halt geschickt verborgen haben. Die kann sich ja auch im Laufe der Zeit erst entwickeln. Leute können sich auch natürlich in einer Sicherheitsbehörde radikalisieren. Solche Fälle hat es auch immer wieder gegeben.
Aber heißt das nicht, dass es dann da Strukturen gibt, die das befördern?
Naja, ich würde sagen, es gibt sicherlich, das gilt auch für Polizisten, natürlich Erfahrungen, die machen bei der Ausführung ihres Jobs, die möglicherweise eben dazu führen können, dass sich Polizisten oder Verfassungsschützer, Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden radikalisieren, weil sie zu dem Ergebnis kommen, dass die Zustände, die sie bekämpfen wollen, vielleicht nicht mehr beherrschbar sind beispielsweise. Ja? Also was man sicherlich ganz klar sagen kann, ist, dass die ganze Diskussion um die Flüchtlingskrise 2015 und in der Folgezeit bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Sicherheitsbehörden zu einer Ernüchterung geführt hat. Und das kann natürlich auch in Einzelfällen dann mal so sein, dass sich Personen radikalisieren.
dann ist es eben wichtig, dass das irgendwann herauskommt, so wie es jetzt passiert ist. Was mich noch interessieren würde, ne, ist es vielleicht auch in den Institutionen selber ein bisschen angelegt, dass sie Menschen mit so einer Gesinnung vielleicht auch eher anziehen, weil es da zum Beispiel, weiß ich nicht, Männlichkeitsbilder gibt bei der Polizei, Waffen, es gibt starke Hierarchien und. Kann das auch ein Grund sein?
Ja, da würde ich aber jetzt nicht allzu pauschale Aussagen treffen wollen. Das steht ja auch bei der Bundeswehr immer im Raum. Grundsätzlich kann man sicherlich sagen, die Bundeswehr beispielsweise hat weniger ein Problem mit Linksextremisten, also eher gar keins, wohl aber mit rechtsextremistischem Gedankengut. Also da gibt es natürlich schon einen Zusammenhang, ganz klar. Aber, und das zeigen jetzt diese ganz aktuellen Fälle ja, worauf man wirklich setzen muss und was in diesem Fall ja offenbar auch funktioniert hat, ist, dass die Abwehrkräfte der Organisationen selber funktionieren. Dass sich also Kollegen dann melden und sagen, wir haben hier offenbar ein Problem mit einigen Leuten hier im Kollegenkreis, die teilen hier in Chatgruppen oder in Social Media Foren Inhalte, die nicht in Ordnung sind und die das eben intern dann auch zur Anzeige bringen oder wenn das intern nicht beachtet wird, dann eben auch an Medien weiterreichen. Und genau das muss funktionieren, damit solche Fälle dann eben auch verfolgt werden können.
Meinst du denn, das funktioniert wirklich? Es gibt ja auch Leute, die vermuten, da ist die Dunkelziffer viel größer. Wir wissen nur die Dinge, die jetzt irgendwie zufällig ans Tageslicht gekommen sind.
Ja, das muss man mit Sicherheit sogar vermuten, dass diese Zahl eben viel größer ist. Aber diese ganz jüngsten Fälle, mit denen wir es jetzt in den vergangenen Tagen zu tun gehabt haben, da sind es eben genau solche gewesen, die dann eben auch aus dem Apparat selber zur Anzeige gebracht worden sind oder an Medien weitergereicht worden sind. Ich gehe fest davon aus, dass wir es in der nächsten Zeit noch mit sehr vielen solcher Probleme zu tun haben werden. In der kommenden Woche wird das Lagebild Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden vorgestellt vom Bundesinnenminister. Da wird es einen Überblick geben, was es in den vergangenen Jahren für Fälle gegeben hat. Und man muss sicherlich befürchten, dass es noch eine ganze Menge solcher Gruppen gibt, von denen wir noch nichts wissen.
Was tun Sicherheitsbehörden dagegen, dass Menschen mit rechtsextremen Ansichten bei ihnen arbeiten? Darüber habe ich gesprochen mit Michael Götschenberg, ARD-Experte für Terrorismus und Sicherheit. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich finde ja Sommerurlaub schon toll, aber so ein Urlaub im Herbst, ne? Bevor es so richtig dunkel und kalt im Winter wird, nochmal Sonne tanken. Das ist so toll. Dann kommt man viel besser durch diesen kalten, dunklen Winter. Aber in diesem Corona-Jahr ist das ja wirklich eine Frage. Ist es überhaupt möglich, in Herbstferien oder jetzt im Herbst Urlaub zu machen? Und die Frage ist auch nicht einfacher geworden, weil es inzwischen wieder neue, offiziell ausgewiesene Risikogebiete in Europa gibt und weil auch die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes ab heute sich geändert haben. Es gibt nämlich keine pauschale weltweite Reisewarnung mehr. Dafür gibt es jetzt für jedes Land eine ganz eigene Warnung oder Hinweise. Welche Orte gibt es denn jetzt, wo wir ohne Warnung hinfahren können oder fliegen können, klären wir mit Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Johannes, schauen wir erstmal auf Europa. Gibt es irgendein Land noch ohne Reisewarnung?
Ja, schon noch ein paar. Also von unseren Nachbarländern ist Polen das einzige, das bisher noch überhaupt keine Risikoregion hat. Es geht ja da immer um diese 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Wenn das überschritten ist, ist es eben ein Risikogebiet. Allerdings steigen auch in Polen im Moment die Infektionszahlen. Also könnte gut sein, dass sich das bald ändert. Und wer es im Herbst gerne warm haben will, ne, so wie du, der kann nach aktuellem Stand zum Beispiel noch nach Italien, nach Griechenland, Malta oder Zypern. Auch die haben alle keine Risikoregionen, aber das kann sich natürlich auch da ändern.
Das heißt aber jetzt nicht, dass gleichzeitig alle anderen EU-Länder, also die du jetzt nicht genannt hast, komplett Risikogebiet wären, oder?
Nein, also in vielen Ländern sind ja nur bestimmte Städte oder Regionen eine ausgewiesene Risikozone. So ist das zum Beispiel in Dänemark, in den Niederlanden oder Österreich und vielen anderen Ländern. In Frankreich gibt es inzwischen nur noch eine einzige Region, die nicht Risikogebiet ist, nämlich die Grenzregion zu Deutschland, Grand Est, wo da ist zum Beispiel Straßburg liegt da. Und Belgien übrigens ist gestern Abend komplett zum Risikogebiet erklärt worden, also da das ganze Land.
Wie sieht es denn jetzt aus mit Reisen irgendwie weiter weg, Fernreisen außerhalb der EU? Die pauschale weltweite Reisewarnung, die das ja unmöglich gemacht hat in den letzten Monaten, die gilt ja seit heute nicht mehr.
Stimmt allerdings, ändert sich dadurch jetzt gar nicht so wahnsinnig viel für Touristen. Also was neu ist, ist, es gibt jetzt drei Kategorien von Ländern, die das Auswärtige Amt unterscheidet. Erstens die Länder mit so einer richtigen Reisewarnung. Das betrifft immer noch sehr viele Staaten, aktuell 123 Länder weltweit. Die zweite Kategorie ist so eine Art Reisewarnung Light. Also die wird ausgesprochen, wenn die Infektionszahlen zwar okay sind, aber es trotzdem ein- oder Ausreisebeschränkungen gibt. Dazu zählen zum Beispiel Kanada oder Thailand. Wenn da überhaupt Flüge hingehen, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Und in Europa sind das aber auch Finnland oder Island. Die alle lassen einfach keine Touristen rein. Und die dritte Kategorie sind dann Länder ohne jegliche Warnung. Und da bleiben außerhalb Europas eigentlich nur noch zwei Länder übrig, nämlich Georgien und Tunesien. Also dahin kannst du nach aktuellem Stand tatsächlich noch ohne Warnung reisen.
Georgien soll ja ein wunderschönes Land sein. Leute, die da waren, die ich kenne, die sind einfach begeistert. Und zwar alle, die da waren, die ich kenne. Aber wenn ich jetzt sage, naja, Georgien irgendwie, nee, ist nichts für mich. Mallorca, da fahre ich immer hin. Oder die Kanaren, da bin ich immer. Wenn man das dann einfach macht, da hinfliegt, obwohl das zum Risikoland Spanien gehört. Wenn ich dann zurückkomme, mache ich einen Corona-Test. Das geht doch auch, oder?
Ja klar, also wir wissen ja, ne, Reisewarnungen sind keine Reiseverbote, aber man muss ein bisschen was beachten dabei. Die Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die sollen sich nämlich Mitte Oktober ändern. Wie genau ist noch nicht ganz sicher, aber im Moment ist geplant, dass du als Reiserückkehrer auf jeden Fall erstmal in Quarantäne musst für 5 Tage. Und erst dann, das ist das Entscheidende, erst dann sollst du einen Corona-Test machen, nicht früher. Das soll verhindern, dass du dich zum Beispiel auf der Rückreise im Flugzeug ansteckst und diese Ansteckung beim Corona-Test dann nach der Landung am Flughafen zum Beispiel noch gar nicht erkannt werden kann, wenn du da schon einen Test machen würdest. Deshalb eben erst nach 5 Tagen Quarantäne einen Test. Und wenn du dann vielleicht nochmal 2 Tage auf das Testergebnis dann warten musst, heißt es unterm Strich mit einer Woche Quarantäne nach deinem Risikourlaub, musst du schon rechnen.
Gibt es eigentlich überhaupt noch Reiseunternehmen, die jetzt in dieser unsicheren Situation noch Pauschalreisen in Risikogebiete anbieten?
Ja, schon. Also TUI oder Altours zum Beispiel, die fliegen nach wie vor nach Mallorca oder auf die Kanaren. Wenn jetzt aber vorher schon klar ist, das ist ein Risikogebiet, ne, und ich buche den Urlaub trotzdem, ich fahre hin und ich merke dann vor Ort, oh Gott, hier gibt es ja ganz schön viele Infizierte oder so bestimmte Einschränkungen, mit denen ich nicht gerechnet habe, dann hast du keinen Anspruch, dein Geld vom Reiseveranstalter zurückzubekommen, was ja sonst bei Pauschalreisen der Fall ist. Das heißt, hier verlierst du deinen gesetzlichen Anspruch auf Rückerstattung der Kosten. Das sagt der Rechtsanwalt Kai Rodriga, der spezialisiert auf Reiserecht. Und der sagt auch, man muss ebenfalls aufpassen bei der Auslandskrankenversicherung.
Denn einige Versicherer haben im Kleingedruckten drinstehen, dass im Pandemiefall oder im Fall einer Reisewarnung keine Leistungen erbracht werden. Da sollte man unbedingt Rücksprache halten und sich auch schriftlich bestätigen lassen, dass Versicherungsschutz besteht, obwohl man in ein Land reist, für das eine Reisewarnung besteht.
Also wenn man eine Reise in ein Risikogebiet machen will, dann auf jeden Fall vorher überlegen, ob man da jetzt wirklich hinfahren will oder nicht und sich eben um die Versicherung kümmern, ganz wichtig.
Es bleibt kompliziert mit dem Reisen im Ausland. Wir haben ja gerade gehört, beim Wetter, wenn ich es richtig im Kopf habe, 24 Grad am Alpenrand, dann vielleicht da eher. Johannes Döbbelt war das aus dem Update-Team. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute sollte eigentlich der Startschuss fallen für die Pkw-Maut. Da wurde aber nichts draus. Es kam anders für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Heute ein eher unangenehmer Termin für ihn. Er muss nämlich zum ersten Mal sich den Fragen des Untersuchungsausschusses des Bundestags stellen. Die Kritik an ihm ist ja, er soll Verträge abgeschlossen haben, die er nicht hätte abschließen dürfen, und er soll gelogen haben vor dem Bundestag. Viele Oppositionspolitiker fordern seinen Rücktritt.
Ich finde das nicht akzeptabel, dass jemand, der so große Verstöße hat, weiter im Amt bleibt. Dürfen wir nicht vergessen, in diesem Land sind schon Kassiererinnen entlassen worden, weil sie einen Pfandbon eingesteckt haben. Hier geht es um einen Schaden von über 500 Millionen Euro.
Er wollte unbedingt das CSU-Mautprojekt durchsetzen, bevor der Europäische Gerichtshof urteilt. Obwohl er wusste, dass massive europarechtliche Risiken bestehen, das war ihm egal.
Ich will auch nicht, dass wir hier sizilianische Verhältnisse bekommen, wo sich Minister alles leisten können und nicht zurücktreten.
Wir wollen jetzt die Wahrheit wissen und danach soll er die Konsequenzen ziehen und zurücktreten.
Eine Marathonsitzung heute im Untersuchungsausschuss, wahrscheinlich bis spät in die Nacht hinein. Nadine Lindner ist für uns im Bundestag und verfolgt das Ganze. Nadine, wie sieht's aus? Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der muss sich noch ein bisschen gedulden, ne?
Ja, und ich glaube, wir alle müssen uns noch ein bisschen gedulden. Andrea Scheuer wird sehr wahrscheinlich erst in den späteren Abendstunden hier befragt. Die Sitzung, die öffentliche Beweisaufnahme, wie es heißt, läuft seit 11:30. Und da ist jetzt mittlerweile der dritte Zeuge zu hören, der aus dem Pool der Betreiber kommt, die eigentlich die Maut umsetzen wollten. Georg Kapp spricht gerade, das ist der Chef von Trafficom, einem weltweit agierenden Mautunternehmen. Und was halt besonders interessant ist, ist, dass alle drei von Seiten der Betreiber gesagt haben, ja, es gab am 29. November gab es unser Angebot in diesem Gespräch mit Andrea Scheuer, mit der Unterzeichnung der Verträge noch zu warten, bis der Europäische Gerichtshof sein Urteil gefällt hat. Man muss dazu sagen, Andrea Scheuer durfte rein formal diese Verträge unterschreiben. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist halt, dass er das überstürzt gemacht hat, damit in ein großes politisches Risiko reingegangen ist und jetzt halt die Quittung bekommen hat mit Schadensersatzforderungen von Seiten der Betreiber, die 560 Millionen Euro umfassen. Und das ist jetzt natürlich die politische Debatte, die dort geführt wird. Und das, was halt heute wirklich rauf und runter besprochen wurde und was sich halt rauskristallisiert ist, dass zwei Aussagen sich gegenüberstehen, nämlich zum einen die Betreiber, die sagen, ja, es gab dieses Angebot und Andrea Scheuer, den man ja gehört hat in der Moderation, der im September letzten Jahres gesagt hat, nein, dieses Angebot, das wäre kein Thema gewesen. Und ich habe das Gefühl, seit dem heutigen Tage ist es noch mal ein bisschen enger für Andrea Scheuer geworden.
Nun ist das ja ein Problem, weil da offenbar Aussage gegen Aussage steht. Wie will man denn nun belegen, dass er diese Deals dann vielleicht doch gemacht hat und dass er vielleicht gelogen haben soll?
Naja, also ich bin mal sehr gespannt auf die nächsten zwei Zeugen, die kommen. Das ist Gerhard Schulz und das ist Andrea Scheuer. Gerhard Schulz ist jetzt der Öffentlichkeit nicht so sehr bekannt. Der ist ehemaliger Verkehrsstaatssekretär, also war quasi zweite Hand hinter Scheuer, ist jetzt Chef von Toll Collect und der war bei diesem Treffen auch dabei. Und den haben die Koalitionsfraktionen jetzt noch hektisch auf die Tagesordnung gesetzt. Das hat richtig Ärger gegeben, auch mit der Opposition. Und ich bin mal gespannt, welche Aussage die jetzt treffen zu diesem Thema Angebot. Ob die zum Beispiel sagen, naja, Mensch, ach, das war vielleicht nur so eine lose Überlegung. Ach, die haben so einen Witz gemacht, das haben wir gar nicht ernst genommen. Da bin ich gespannt. Es steht Aussage gegen Aussage und das erhöht den politischen Druck. Und das ist tatsächlich sehr unangenehm für einen Bundesminister. Und ich finde, das kann ihn auch wirklich unter Druck setzen. Am Ende müssen es Markus Söder, eventuell auch die Kanzlerin entscheiden, wie es mit ihm weitergeht. Aber das hat jetzt seit heute eine neue Qualität bekommen.
Wenn du sagst, es kann ihn weiter unter Druck setzen, heißt das tatsächlich, dass da ein Rücktritt jetzt ja, viel eher im Raum steht als noch vorher?
Also ich würde sagen, er ist ein bisschen wahrscheinlicher geworden. Ob er tatsächlich kommt, da habe ich irgendwie immer noch ein Fragezeichen dran. Es wird besonders interessant sein, mal auf die SPD zu gucken. Deren Verkehrsexpertin Kirsten Lühmann hat immer gesagt, naja, wenn man mir im Untersuchungsausschuss jemanden vor die Nase setzt, der mir ins Gesicht sagt, ja, ich habe Andrea Scheuer dieses Angebot gemacht, dieses Angebot gab es, dann ist quasi für sie die rote Linie überschritten. Das hat Kirsten Lühmann heute nicht bestätigt. Es gab jetzt mehrere Runden, wo Politiker ihre Statements dann abgeben konnten und Kirsten Lühmann hat einfach nichts gesagt. Böse Zungen sagen, die SPD steht gerade selber wegen diesem Wirecard-Untersuchungsausschuss unter Druck. Aber ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich sehe es im Moment relativ offen und es ist ziemlich dünnes Eis.
Wann können wir denn mit einem Ergebnis rechnen?
Also heute in der Nacht, denke ich, es kann gut sein, dass man bis Mitternacht hier tagt. Und grundsätzlich ist es so, dass ein Untersuchungsausschuss irgendwann seinen Abschlussbericht vorlegt. Der besteht dann teilweise aus einer Mehrheits- und aus einer Minderheitsmeinung. Ich bin aber sehr gespannt, wie Andrea Scheuer hier heute aussagt. Und es ist auch so, dass man bestimmte Zeugen noch ein zweites Mal hören möchte. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Andrea Scheuer möglicherweise auch noch ein zweites Mal vor den Mautuntersuchungsausschuss eingeladen wird, weil man mit ihm ja wirklich viel zu besprechen hat, auch was den ganzen Prozess der Vergabe der Mautverträge angeht.
Der Untersuchungsausschuss zur PKW-Maut live aus dem Bundestag war das für uns Nadine Lindner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich war komplett baff und wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Folgendes war passiert. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und wurde sehr, sehr knapp von einem Auto überholt. An der nächsten Ampel musste der Mann stehen bleiben. Ich bin daneben gefahren und habe gesagt, Entschuldigung, bitte, du musst ein bisschen mehr Platz lassen. Das ist echt gefährlich, wenn du so dicht überholst. Und vielleicht habe ich es auch ein bisschen aggressiv gesagt. Aber der Typ ist ausgestiegen, hat mich angebrüllt, ich hol dich gleich von deinem scheiß Fahrrad und ist auf mich zugegangen. Und dann ist er kurz stehen geblieben, hat gesehen, okay, gut, da gucken ganz viele Leute zu und hat es dann zum Glück doch nicht gemacht. Aggression im Straßenverkehr, ständig und überall. Und es gibt jetzt auch eine neue Untersuchung, die sagt, ja, das passiert wirklich häufig. Die haben, die Unfallforscher, der Versicherer, 2000 Leute befragt, die regelmäßig Auto fahren. Und es zeigt sich, aggressives Verhalten gehört immer zum Straßenverkehr irgendwie dazu. Und das ist ziemlich besorgniserregend. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ina Plodroch hat sich mal umgehört.
Es ist laut, es ist voll, es ist gefährlich. Und es gibt immer einen Grund, sich aufzuregen.
Manchmal schon.
Zum Beispiel als Radfahrerin.
Bei Fußgängern schon, wenn die nicht aufpassen, wenn ein Fahrrad unterwegs ist und man mal kurz bremsen muss und so.
Schlimm, die Fußgänger, sagt die Radfahrerin. Und die Fußgängerin sagt dann, sie regt sich auf.
Über rücksichtslose Autofahrer tatsächlich oder rücksichtslose Fahrradfahrer.
Es ist ja leider so, gefühlt zumindest, Schuld haben immer die anderen.
Es gibt einen so großen Unterschied zwischen Selbstbild und Fremdbild. Das heißt, die meisten Leute sagen, ja, bei anderen beobachte ich das. Aber ich selber verhalte mich völlig korrekt.
Das sagt
Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer.
Und die haben gerade eine neue Untersuchung herausgegeben. 92% der Befragten, die sagen, zu dichtes Auffahren, damit ein anderes Auto nicht mehr einscheren kann, das haben sie schon mal bei anderen gesehen. Aber nur ein Viertel gibt an, dass sie das selbst auch manchmal machen. Und das kann natürlich nicht stimmen. Siegfried Brockmann sagt, schuld sind aber nicht per se die Autos.
Ja, das Problem ist natürlich erstmal der Mensch.
Wobei, genau genommen, ist eine Personengruppe wirklich öfter das Problem als andere. In allen Befunden zur Verkehrssicherheit lässt sich nämlich sagen,
dass Männer ein deutlich größeres Problem sind als Frauen. Und junge Männer ein noch größeres Problem als alle Männer.
Und die und auch Frauen, die regen sich immer mal auf im Verkehr. Meistens über die anderen, weil die sind ja immer schuld.
Das ist mir einmal passiert, dass eine Frau halt sich überhaupt nicht gekümmert hat, wer dann auf der Straße war.
Aber das Bedenkliche, es bleibt nicht immer beim.
Wenn ich mich ärgere, muss ich mich sofort abreagieren. Da sagen fast 50% der Befragten, ja, das kann bei mir schon mal vorkommen. Und selbst wenn das nur gelegentlich vorkäme, ist das ja schon ein erhebliches Sicherheitsproblem.
Dass das andere gefährdet, dieses dichte Auffahren, dieses Drängeln, das sehen die Verkehrsteilnehmenden aber nicht als absichtliches Gefährden an, meint Siegfried Brockmann. Woran liegt denn das, dass so viele Menschen andere als aggressiv wahrnehmen und manche auch wirklich aggressiv reagieren? Wir haben hier bei Nova da schon öfter drüber berichtet und eine Antwort, die ist ziemlich überraschend. Der Verkehrspsychologe Wilfried Echterhoff, der hat uns gesagt,
dass alle, die daran beteiligt sind, alle Angst haben.
Ja, und deshalb aggressiv reagieren. Es geht ja schließlich um Leben und Tod. Was dagegen also helfen kann, gegen dieses Aggressivwerden, Verständnis und Empathie. Das hat uns zum Beispiel Marc Vollrath gesagt. Der ist Verkehrspsychologe an der Universität in Braunschweig.
Ich glaube, man muss sich immer wieder klar machen, dass keiner ein besonderes Vorrecht hat auf der Straße, dass es immer auch Fahrer gibt, die vielleicht weniger Fahrerfahrung haben auf bestimmten Straßen, die seltener auf Autobahnen unterwegs sind, die Situationen einfach anders einschätzen. Da muss man einfach Rücksicht nehmen.
Aber ganz ehrlich, ich weiß das doch eigentlich. Ich weiß, Verständnis haben ist wichtig, sich klar machen, worum es geht. Aber hilft das wirklich? Siegfried Brockmann meint, ja.
Und ich selber, der ja auch nicht völlig frei ist von Aggressionen, weiß mir dann immer zu helfen, wenn ich mich über jemanden anders ärgere, dass ich mir vorstelle, es wäre eine mir bekannte und sympathische Person, die das macht. Und das verändert sofort den Blickwinkel, dass ich mich frage, okay, das hat wahrscheinlich irgendeinen Sinn gehabt und wenn es keinen hatte, dann war das vielleicht Schusseligkeit oder so.
Nur von einem Tipp hält er nichts.
Einfach mehr Zeit nehmen morgens und so.
Funktioniert einfach nicht.
Weil das mit diesem Thema Revierverhalten und der Enge im Straßenverkehr überhaupt nichts zu tun hat.
Und diese Enge, die sorgt eben auch dafür, dass viele Menschen aggressiv werden. Es ist zu eng und jeder hätte eben gerne sein eigenes Revier, meint er, aber das geht nicht, weil zu eng. Und deshalb müssen wir es am Ende dann doch immer damit versuchen, Empathie und immer bedenken.
Das meiste ist doch nur aus Versehen oder unabänderlich so gewesen und schon regt man sich nicht mehr so auf.
Und dann drängelt man auch nicht mehr absichtlich rum, weil man sich gerade so aufgeregt hat.
Tja, aber es ist halt echt nicht einfach. Ina Plodroch war das über Aggressionen im Straßenverkehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht um Milliardensummen. Es geht um grundlegende Dinge, die Millionen von Menschen betreffen. Es geht im Zweifel auch um Politikerkarrieren, wenn die Richterinnen und Richter vom EuGH über Dinge entscheiden müssen. Handelsabkommen zum Beispiel, Pkw-Maut, das Recht auf Vergessen, solche Dinge. Oder die Frage, sind Aphrodisiaka, also Mittelchen zur Steigerung der sexuellen Lust, Lebensmittel oder sind sie das nicht? Es ist eine Steuerfrage, weil Lebensmittel mit einem niedrigeren Mehrwertsteuersatz besteuert werden. Der EuGH hat im Fall entschieden, da ging es in den Niederlanden um Erotikshop. Und er sagt, wenn das Produkt keine Nährstoffe liefert und der Verzehr nur dazu diene, andere Wirkungen zu erzeugen, handelt es sich nicht um ein Nahrungsmittel. Ob das in dem Fall auf die Aphrodisiaka aus dem Erotikshop zutrifft, muss jetzt die Justiz in den Niederlanden klären. Wir haben uns aber gefragt, was sind eigentlich Aphrodisiaka? Gibt es sowas überhaupt? Sachen, die wirklich wirken? Klären wir jetzt mit Gernd Jansen, Sexualmediziner, Autor vom Buch Pflanzen der Lust. Guten Abend.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Was sind denn zum Beispiel Aphrodisiaka, pflanzliche?
Ja, gehen wir zuerst mal vom Namen her. Das kommt von der griechischen Göttin Aphrodite. Das heißt die Schaumgeborene. Der Sage nach Hesiod hat Gottvater Kronos seinen Vater Uranos entmannt, als er der Erdenkönigin Gaia beiwohnte. Und aus diesem entmannten Glied spritzte dann der Samen in das Meer, Mittelmeer bei Paphos auf Zypern. Und da entstand Aphrodite, übersetzt die Schaumgeborene. Und deshalb hat alles, was aus dem Meer kommt, jetzt zu den Nahrungsmitteln, eine Konnotation, aphrodisisch zu wirken. Sie kennen das vom Hummer, Sie kennen das von der Auster. Das hat aber auch einen interessanten Hintergrund, denn die Auster selber, Nahrungsmittel, hat einen hohen Zinkanteil. Und dieser Zinkanteil ist wiederum entscheidend für die Durchblutung des männlichen Gliedes, wirkt aber auch überall in den Genitalien durchblutend, auch bei der Frau. Das heißt, hier ist eine Luststeigerung und das ist eine der Wirkungen der Aphrodisiaka, dass sie die Durchblutung im kleinen Becken fördern und in den Geschlechtsteilen.
Die Griechen, die haben immer die besten Geschichten. Wie sieht's denn, wie sieht's denn mit pflanzlichen Mitteln aus?
Pflanzliche Mittel, man kann grob unterteilen, Aphrodisiaka aus dem Pflanzenbereich, dem Tierreich, dem Mineralienbereich, den eben erwähnten Nahrungsmitteln und den Synthetika. Das heißt, sie haben auch einen großen kulturellen, mythologischen, religiösen Hintergrund, zum Beispiel im Tantrismus und Satanismus, also vielfach angenommene Wirkung. Das heißt, die Pflanzen, damit habe ich mich ja beschäftigt sehr viel, die haben natürlich auch eine angenommene Wirkung, die zum Teil auch belegt ist. Einmal, indem sie die sexuelle Appetenz und Erlebnisfähigkeit steigern durch Psychostimulation. Das machen zum Beispiel die Stoffe Ephedrin, Koffein, Kokain oder durch eine halluzinatorische Wirkung wie im Hanf, Stechapfel, Opium und Peyote.
Warten Sie mal gerade, ich will mal, also wir können ja nicht davon reden, dass Sie jetzt zum Koksen auffordern oder Opium rauchen. Was haben Sie denn für Beispiele für, sagen wir mal, legale Aphrodisiaka? Ja. Die es da so gibt.
Ja, also man muss immer unterscheiden, weil das größte Sexualorgan ja zwischen den Ohren sitzt und die angenommene Wirkung zum Beispiel bei Spargel oder der Selleriestange oder der Karotte oder der Zucchini, die liegt ja höchstens in der phallischen Form. Vorstellung.
Okay, ja.
Ja, also zwischen den Ohren, also das ist angenommen.
Wir stellen uns das vor.
Wir müssen uns so vorstellen, es gibt natürlich, gehen wir mal den Bereich der Gewürzkräuter, Schafbeere, Damiana, Johimbe, da wissen wir, dass diese Pflanzenwirkstoffe im Gehirn eine Wirkung wie körpereigene Neurotransmitter. Sie müssen sich vorstellen, wie so eine Sprenkleranlage im Gehirn kommt es zu synergistischen Effekten und zu breit gefächerten Überflutungen der Rezeptoren und zum Rausch. Und dann gibt es natürlich die aphrodisischen Gewürze, also Nelke, Pfeffer, Ingwer, Lakritz, Muskat, Anis, das kennen wir alles. Und da sind ätherische Öle drin und die werden verstoffwechselt zu amphetaminähnlichen Metaboliten. Und die sind durchaus sexuell stimulierend und haben eine Wirkung bis hin zu Rauschzuständen.
Aber Herr Jansen, wo sprechen wir davon? Weil ich esse ja auch mal Nelke oder isse im Glühwein und trotzdem werden wir nicht irgendwie high oder fühlen uns vielleicht direkt aphrodisiert.
Nein.
Also wenn Sie da sagen, das hat so eine Wirkung, wie wissenschaftlich ist die belegt und lässt sich das überhaupt richtig nachweisen?
Es gibt inzwischen gute Arbeiten. Ich will eins, womit ich mich beschäftigt habe, das ist die berühmte Maca-Knolle. Lepidium meheni ist eine Pflanze aus Peru, die auf 4000 Meter wächst. Und da habe ich eine gute Studie zugemacht mit dem Kollegen Vautek. Wir haben Frauen und Männer getestet, einmal also richtig wissenschaftlich doppelblind randomisiert gegen eine Placebo-Gruppe, Männer und Frauen, und haben da also ein Placebo genommen. Dann haben wir Maca, die Knolle alleine, und ein Mischpräparat genommen wo noch Ingwer, Sativa drin war, wo Ginseng drin war, Gelée Royal und L-Arginin, und haben dann tatsächlich festgestellt, dass wir in dieser Mischgruppe von bekannten Phytotherapeutika, die luststeigernd wirkend, den besten Effekt haben. Aber es ist nun mal so, wenn Sie Studien machen mit Aphrodisiaka, haben Sie selbst in den Placebo-Gruppen immer einen positiven Effekt. Das liegt daran, das ist immer die Gegenbehauptung, wenn Aphrodisiaka wirken, dann deswegen, weil wir es einfach wollen.
Und das natürlich ist auch genau das, Herr Janssen, was ich jetzt mitnehme. Das Gehirn ist das Wichtigste, was wir überzeugen müssen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch hier in Deutschlandfunk Nova. Ich bin Paulus Müller. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.